Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Die Argonauten zu Lemnos. Auf dieser Insel hatte das Jahr zuvor die Weiber alle ihre Männer, ja das ganze männliche Geschlecht, vom Zorn Aphrodites verfolgt und von Eifersucht getrieben, weil jene sich Nebenweiber aus Thrakien geholt hatten, ausgerottet. Nur Hypsipyle hatte ihren Vater, den König Thoas, verschont und in eine Kiste dem Meer zur Rettung übergeben. Seitdem fürchteten sie unaufhörlich einen Angriff von Seiten der Thrakier, der Verwandten ihrer Nebenbuhlerinnen, und blickten oft mit ängstlichen Augen nach der hohen See hinaus. Auch jetzt, wo sie das Schiff Argo heranrudern sah, stürzten sie alle miteinander aufgeschreckt aus den Toren und strömten mit Waffen angetan wie Amazonen ans Ufer. Die Hellen verwunderten sich höchlich, als sie das ganze Gestade voll von bewaffneten Weibern und keinen Mann erblickten. Sie fertigten in einem Nachen einen Herold mit dem Friedensstabe an, die seltsame Versammlung ab, der von den Frauen vor den unvermählten König Hypsipyle gebracht wurde und in bescheidenen Worten die Bitte der Argoschiffer um gastlichen Rast vorbrachte. Die Königin versammelte ihr Frauenvolk auf dem Marktplatz der Stadt, sie selbst setzte sich auf den steinernen Thron ihres Vaters, ihr zunächst lagerte sich auf einen Stab gestützt, die greise Amme, dieser zur rechten und zur linken saßen je zwei blondhaarige, zarte Jungfrauen, nachdem sie der Versammlung das friedliche Ansinnen der Argonauten vorlegte, sprach sie aufgerichtet: »Liebe Schwestern, wir haben eine große Freveltat begangen und in der Torheit uns männerlos gemacht. Wir sollten gute Freunde, wenn sie sich uns darbieten, nicht zurückstoßen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie nichts von unseren Untat erfahren. Darum ist mein Rat, den Fremden Speise, Wein und alle Notduft in ihr Schiff tragen zu lassen und durch solche Bereitwilligkeit sie fern von unseren Mauern zu halten.« Die Königin hatte sich wieder niedergesetzt und dagegen die alte Amme sich erhoben. Mit Mühe richtete sie ihr Kopf aus den Schultern auf und sprach: »Sendet immerhin den Fremdlingen Geschenke. Dies ist wohlgetan. Denket aber auch daran, was euch bevorsteht, wenn die Thrakier kommen. Und wenn ein gnädiger Gott diese Ferne hält, seid ihr darum von allem Übel sicher? Zwar die alten Weiber wie ich können ruhig sein. Wir werden sterben, ehe die Not dringend wird, ehe alle unsere Vorräte zu Ende sind. Ihr Jüngeren aber, wie wolltet ihr alsdann leben? Werden sich die Ochsen für euch von selbst ins Joch spannen und den Pflug durchs Ackerfeld ziehen? Werden sie an eurer Stadt, wenn das Jahr herum ist, die reifen Ähren abschneiden? Denn ihr selbst werdet diese und andere harte Arbeit nicht verrichten wollen. Ich rate euch, weiset den erwünschten Schutz nicht ab, der sich euch darbietet. Vertraut gut und habe edelgeborenen Fremdling an und lasst sie eure schöne Stadt verwalten.« Dieser Rat gefiel allen Weibern von Lemnos wohl. Die Königin schickte eine der beisitzenden Jungfrauen mit dem Herold auf das Schiff, um den Argonauten den günstigen Beschluss der Frauenversammlung kundzutun. Die Hellen waren über die Nachricht hoch erfreut, sie glaubten nicht anders, als Hypsipyle sei ihrem Vater nach dessen Tode in friedlicher Übernahme der Herrschaft gefolgt. Jason warf den purpurnen Mantel, ein Geschenk der Athene, über seine Schultern und wandelte der Stadt zu, einem schimmernden Stern ähnlich. Als er in die Tore einzog, strömten ihm die Frauen mit lautem Gruße nach und erfreuten sich des Gastes. Er aber heftete mit sittsamer Scheu die Augen auf den Boden und eilte dem Palaste der Königin zu. Dienende Mägde taten die hohen Pforten weit vor ihm auf, die Jungfrauen führten ihn in das Gemächt ihrer Herrin. Hier nahm er dieser gegenüber auf einem prachtvollen Stuhle Platz, Hypsipyle schlug die Augen nieder und ihre jungfräulichen Wangen röteten sich. Verschämt wandte sie sich an ihn mit dem schmeichelnden Worten: »Fremdling, warum weilet ihr so scheu außerhalb unserer Tore? Diese Stadt wird ja nicht von Männern bewohnt, dass ihr euch zu fürchten hättet. Unsere Gatten sind uns treulos geworden, sie sind mit thrakischen Weibern, die sie im Kriege erbeuteten, in das Land ihrer Nebenweiber gezogen und haben ihre Söhne und männlichen Diener mit sich genommen. Wir aber sind hilflos zurückgeblieben. Darum, wenn es euch gefällt, kehret hier bei unserem Volke ein Und magst du, sollst du an meines Vaters Tor statt die deinigen und uns beherrschen. Du wirst das Land nicht tadeln, es ist bei Weitem die fruchtbarste Insel in diesem Meere. Geh daher, guter Führer, melde deine Genossen unseren Vorschlag und bleibet nicht länger außerhalb der Stadt. So sprach sie und verhehlte nur die Ermordung der Männer. Ihr erwiderte Jason: Königin, die Hilfe, die du uns Hilfbedürftigen anbietest, nehmen wir mit dankbarem Herzen an. Wenn ich meinen Genossen die Nachricht zurückgebracht habe, will ich in eure Stadt zurückkehren. Aber den Zepter und die Insel behalte du selbst. Nicht als ob sie verachte, aber mich erwarten schwere Kämpfe im fernen Lande. Jason reichte der königlichen Jungfrau die Hand zum Abschiedsgruß, dann eilte er zurück ans Ufer. Bald kamen auch die Frauen auf schnellen Wagen nach, mit vielen Gastgeschenken. Ohne Mühe überredeten sie die Helden, die ihres Führers Botschaft schon vernommen hatten, die Stadt zu betreten und in ihren Häusern einzukehren. Jason nahm seine Wohnung in der Königsburg selbst. Die anderen da und dort, nur Herakles, der Feind weibliches Lebens, blieb mit wenigen auserlesenen Genossen zurück auf dem Schiff. Jetzt füllten fröhliche Mahlzeiten und Tänze die Stadt. Duftiger Opferdampf stieg zum Himmel, Einwohnerinnen und Gäste ehrten den Schutzgott der Insel. Hephaistos und Aphrodite, seine Gemahlin. Von Tag zu Tag wurde die Abfahrt verschoben und noch lange hätten die Helden bei den freundlichen Wirtinnen verweilt, wenn nicht Herakles vom Schiffe herbeigekommen wäre und die Genossen ohne der Weiber Wissen um sich versammelt hätte. Ihr Elenden, schalt er, hattet ihr nicht genug Frauen im eigenen Lande? Seid ihr der Hochzeit bedürftig hierher gekommen? Wollt ihr als Bauern zu Lemnos das Feld pflügen? Freilich, ein Gott wird für uns das Vlies holen und es uns zu Füßen legen. Lieber lasset uns jeder in seine Heimat zurückkehren. Jener mag sich mit Hypsil vermählen, die Insel Lemnos mit seinen Söhnen bevölkern und von fremden Hellentaten hören. Keiner wagte gegen den Helden, der so sprach, die Augen aufzuheben oder ihm zu widersprechen. Von der Versammlung weg rüsteten sie sich zur Abfahrt. Aber die Lemnerinnen, ihre Absicht erratend, umschwärmten sie wie summende Bienen mit Klagen und Bitten. Doch ergaben sie sich zuletzt in den Entschluss der Helden. Hypsipie trat mit tränenden Augen aus der Schar hervor, nahm Jason bei der Hand und sprach: Geh und mögen dir die Götter samt deinen Genossen, wie du es wünschest, das goldene Vlies verleihen. Wenn du je zu uns zurückkehren willst, so erwarte dich diese Insel und das Zepter meines Vaters. Aber ich weiß es wohl, du hast diese Absicht nicht. So gedenke denn wenigstens meiner in der Ferne. Jason schied mit Bewunderung von der edlen Königin und bestieg zuerst das Schiff. Nach ihm die anderen Helden, alle. Sie lösten die Taue, mit welchem das Fahrzeug ans Land gebunden war, die Ruder setzten sich in Bewegung und in kurzer Zeit hatten sie den Hellespont hinter sich.
Bevor ich mich der Nachbesprechung der Sage oder dem Teilaspekt der Sage halt hinwende, möchte ich nochmal einen schönen Hinweis geben zu einer Sendung bei Terra X, Mächtige Männer, Unmächtige Frauen? Fragezeichen, in dem die ganze Sicht der prähistorischen Frauen und der Rollenverteilung mal kritisch hinterfragt wird, und dazu gibt es noch im Presseportal vom ZDF noch ein schönes Interview mit der Archäologin Dr. Julia Katharina Koch, die sich genau auf diesen spezialisiert hat, und ich möchte da einen kleinen Auszug halt wiedergeben. Und da war eine der ersten Fragen: Bis heute sind Geschlechterrollen fest in unserer Sprache und in unserer Bilderwelt eingebrannt. Der Mann jagte, verdiente Geld, hat Erfolg, die Frau sammelte Beeren, kümmerten sich um Kinder und Haushalt. Woher kommen diese Geschlechterrollen? Die prähistorische Archäologie hat als Wissenschaft vor allem im Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts ihre Wurzeln. Diese Bildungsbürger haben ihre eigenen Vorstellungen vom Familienleben idealisiert und in die Vorgeschichte hinein projiziert. Es war ein Jahrhundert, in dem die bürgerliche Schicht selbst ihre Rolle in der Gesellschaft verändert und gefestigt hat. Gleichzeitig fingen die Frauen an, ihre eigenen Rechte einzufordern.
Männer nutzen angebliche wissenschaftliche Ergebnisse als Mittel, um zu zeigen, die Trennung der männlichen und weiblichen Aufgaben und vor allem die damit zusammenhängenden Wertungen ist naturgegeben. Schauen Sie sich an, welche Männer heimische Archäologie betrieben haben. Es waren Lehrer, Apotheker, Kirchenmänner, Militärs. Das sind alles Männer, die in der Hinsicht ihre gesellschaftliche Rolle nicht hinterfragten, eine ganz klare Wunschvorstellung hatten, wie Familienleben zu sein hat, und das wurde auch in die Vorgeschichte hinein projiziert. In den Naturwissenschaften wurden Studien veröffentlicht zum natürlichen Wesen der Frau, zum Beispiel dem angeblichen Unvermögen, logisch zu denken. Gibt es solche Beispiele auch in der Archäologie? Der erste gedruckte Vortrag über die Frau in der Vorgeschichte wurde im Jahre 1909 von Professor Gustav Corsina, erster Professor für prähistorische Archäologie in Berlin, gehalten, der diesen Vortrag in Reaktion auf die Forderungen der damaligen Frauenbewegung entwickelt hat. So sagte Corsina, Mann und Weib hatten in vorgeschichtlicher Zeit streng getrennte Wirkungskreise. Nach seiner Vorstellung betrieben Männer Jagd, Krieg und Politik, Frauen Haushalt und Landwirtschaft. Dieses Konstrukt stülpte Corsina dann über auf die Steinzeit und genauso auf die Metallzeit, also auf 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Europa. Das ist ein absolut ahistorisches Konstrukt, aber legitimiert den Machtanspruch der Männer des 19. und 20. Jahrhunderts. Deswegen bestand überhaupt kein Anlass, die Vorgeschichte anders zu rekonstruieren. Die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts haben archäologische Funde für ihre Argumentation herangezogen. Wurden damals die falschen Schlüsse gezogen? Es ist ein Erbe aus den Anfängen der prähistorischen Archäologie, dass bestimmte Objekte mit einem sozialen Geschlecht verknüpft wurden. Ganz klar, Schwerter und andere Waffen wurden Männern in die Gräben mitgegeben, Textilgeräte Frauen. Bei widersprechenden Befunden kommt es tatsächlich zu kuriosen Interpretationen oder auch einfach zu Ignoranz. Nehmen wir das Beispiel der Spindeln, mit denen Fäden hergestellt wurden, die als wichtige Geräte der Textilherstellung darstellen. Von diesen Spindeln erhalten sich meistens nur die Schwunggewichte, die sogenannten Wirtel, die mit zu den häufigsten Fundobjekten gehören. Sobald eine Spindel in einem Grab liegt, wird dieses als Frauengrab interpretiert. Wenn aber die anderen Beigaben dem ganz offensichtlich widersprechen, dann wurde dieses Spindelwürtel gerne einfach mal ignoriert. Eine Beteiligung von Männern an der Textilproduktion war lange genauso undenkbar wie das Führen von Waffen durch Frauen. Weitere Frage: Hat die frühe Archäologie also Fundsituationen oft völlig falsch interpretiert? Wenn wir uns einen altsteinzeitlichen Fundplatz anschauen, in dem Tierknochen zusammen mit Jagdgeräten gefunden werden, können wir letztendlich nicht sagen, wer diese Tiere gejagt hat, wer die Tiere geschlachtet hat, wer die Geräte hergestellt hat und wer sie benutzt hat. All das lässt sich aus dem archäologischen Fundmaterial allein tatsächlich nicht erschließen. Die einzigen Möglichkeiten ist das Verhalten der Menschen in Wildbeutergesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts nach Christus als Vergleich heranzuziehen. Weitere Frage: Unsere Vorstellungen von Wildbeutergesellschaften der Steinzeit mit Männern auf der Jagd und Frauen in Höhlen oder beim Kräutersammeln sind also falsch? Für die jüngere Altsteinzeit, die Zeit des Homo sapiens, können wir annehmen, dass die Menschen in kleinen Gruppen durch die Landschaften gezogen sind. Moderne Wildbeutergesellschaften leben in Gruppengrößen von 20 bis 30 Personen. Wie die altsteinzeitlichen Gruppen sich aber im Detail organisiert haben, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Es sind sicherlich keine stark hierarchisch strukturierten Gruppen gewesen, weil es diese Wirtschaftsweise gar nicht nötig machte. Es gab noch keine umfangreiche Vorratshaltung, die verwaltet werden musste. Die Funde aus der Altsteinzeit zeigen, dass Menschen gejagt haben, aber welche Männer und welche Frauen das waren, das können wir leider nicht sagen. Die nächste Frage: Die soziale höhere gesellschaftliche Stellung des Mannes wurde oft mit der Jagd begründet. Männer waren die Ernährer und waren deshalb die Oberhäupter. Ist diese Interpretation heute noch haltbar? Zuerst muss die Frage diskutiert werden, ob die Jagd tatsächlich diesen Stellenwert hatte, den wir ihr heutzutage geben. In der Archäologie der Altsteinzeit bestand lange die Fixierung der Forschungsfrage auf die Jagd, weil es die These gab, dass Fleisch eines der Hauptnahrungsmittel sei. Ethnologische Studien zeigen jedoch, dass in Wildbeutergesellschaften heute ein Großteil der Nahrung pflanzlichen Ursprungs ist. Gleichzeitig zeigen sie, dass Frauen dafür zuständig sind. Diese Hauptnahrungsquelle herbeizuschaffen. Die Jagd ist ein risikobehaftetes Zusatzgeschäft. Man muss allerdings auch bei der Übertragung dieser Modelle in die Einstellenzeit hinein wiederum sagen, wir wissen nicht, wer die Bären und Wurzeln gesammelt hat und wir wissen nicht, wer das Mammut erlegt hat. Nächste Frage. Offenbar gab es die Geschlechterrollen, wie wir sie heute kennen, vermutlich in der Altsteinzeit nicht. Wann sind aber diese sozialen Hierarchiestrukturen entstanden? Geschlechterrollen über unterschiedliche Kombinationen von Schmuck, Waffen und Geräte kommuniziert sind in Europa in dieser Deutlichkeit tatsächlich erst mit der Bronzezeit zu fassen, dann aber überregional nach ähnlichen Mustern. Diese Entwicklung hat aber einen langen Vorlauf. Im 3. Jahrtausend vor Christus, gegen Ende der Jungsteinzeit, wurde es überregional üblich, die Toten in einer Hockerbestattung in Seitenlage mit angewinkelten Beinen niederzulegen. Da gibt es tatsächlich nur zwei Möglichkeiten, eine Körperlage entweder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, und dort wird als erstes eine Polarität erkennbar, dass Frauen in manchen Gesellschaften auf die eine, Männer auf die entsprechend andere Körperseite gelegt worden sind. Die Kennzeichnung des sozialen Geschlechts wurde im Rahmen der Totenbestattung immer wichtiger und spiegelte höchstwahrscheinlich eine Entwicklung in den sozialen Strukturen der Lebenden wider. Nächste Frage. Gibt es noch weitere Funde, an denen Archäologinnen und Archäologen ablesen können, dass es ab der Bronzezeit Geschlechtertrennung gab? In der mittleren Bronzezeit im 2. Jahrtausend vor Christus ist eine ganz klare Trennung in der Grabungsausstattung zu fassen. Wir haben die Männergräber mit Waffen, wir haben Frauen, die sehr viel Schmuck aus Bronze tragen. Damit ist eine Polarität zu erkennen, wie wir sie heute ebenfalls kennen. Für die Spätbronzezeit und die frühe Eisenzeit in den Jahrhunderten um 1000 vor Christus ist dann tatsächlich auch die Wertung dieser Zweiteilung zu erfassen. Die ersten Schriftquellen, die Ilias und die Odyssee, beschreiben patriarchale Gesellschaften, dort waren die Frauen weniger wert. Hier möchte ich mal einen Cut machen, also wir sehen, dass quasi die Ilias und die Odyssee und die Sagenwelt der Griechen, womit ich ja mich beschäftige, schon dort diese patriarchalen Strukturen sind. Und das können wir ja auch ganz klar an der vorliegenden Sage erkennen, dass Frauen hier nicht besonders gut bei wegkommen. In der Dokumentation, die ich jedem ans Herz legen kann, werden noch sehr schöne Aspekte gezeigt, nämlich, wie schon gesagt, dass die vermutliche Geschlechtertrennung so in der Altsteinzeit nicht stattgefunden hat, aber dass diese Trennung vermutlich im Zusammenhang steht mit der Neolithischen Revolution. Also von dem Prozess, dass die Menschen auf einmal sesshaft geworden sind und angepflanzt haben. Und die haben dort in der Sendung auch eine sehr schöne Erklärung dazu geführt. Es war, als man noch Jäger und Sammler war, üblich, sein Kind 3 Jahre lang zu stillen, weil es halt im Grunde keine Ersatznahrung gab. Und als man denn sesshaft wurde und man Getreide zum Beispiel angebaut haben, konnte man einen Getreidebrei herstellen, welches Kinder schon ungefähr mit 9 Monaten zur Verfügung stand. Also der Kalorienbedarf wurde erhöht oder beziehungsweise die Kalorienanzahl, die man herstellen konnte, wurde erhöht und man konnte sie sogar substituieren. Also statt Muttermilch konnten die Kleinkinder dann Getreidebrei führen, was natürlich dazu führte, dass ja Kinder wesentlich effizienter gefüttert werden konnten, aber auch die Möglichkeit bestand, dass Frauen wesentlich mehr Kinder bekommen haben. Und dann kann man halt sagen, dass ja Frauen, wenn sie da diese Kinderbetreuung übernommen haben, wesentlich mehr Zeit aufwenden mussten für 3 Kinder als für 1 Kind und dadurch auch ausgeschlossen worden sind aus der Gesellschaft beziehungsweise für andere Aktivitäten nicht mehr zur Verfügung stehen und im Laufe der Jahrhunderten eventuell der soziale Status der Frau dann verloren gegangen ist. Das kann man auch ganz stark erkennen. Es gibt nämlich eine Patriolokalität, also der Herrschaftssitz des Vaters, so will ich das mal interpretieren. Dort haben genetische Studien zum Beispiel gezeigt, dass Frauen eher verschickt worden sind. Also die nicht nur ins nächste Dorf, sondern man hat sie wirklich entwurzelt und mehrere hundert, wenn nicht gar 500 Kilometer weit in andere Gemeinschaften integriert. Und man weiß heute auch durch genetische Untersuchungen, dass das im Alter von 17 Jahren ungefähr stattgefunden hat. Und wenn man sich vorstellt, wie die Lebenserwartung der Menschen damals war, und man völlig entwurzelt wird und mit einem anderen Mann verheiratet wird, aus einem anderen Stamm zum Beispiel, dann kann man sich gut vorstellen, dass diese Frauen dort erstmal auch Probleme hatten. Sie wurden aus ihrer gesamten Sozialstruktur herausgerissen und waren denn alleine und ja im Zweifelsfall auch abhängig von dem Ehemann und dem sozialen Netz, was man dort vorgefunden hat. Und dann ist schon ganz klar, wenn ein Netzwerk ein ganzes Leben lang besteht, dann hat man natürlich mehr Einfluss in einer Gesellschaft, als wenn man halt neu dazugekommen ist. Das kennen wir viele, die halt umgezogen sind und sich ein soziales Netzwerk erst aufbauen müssen in einer neuen Stadt. Das geht nicht von heute auf morgen. Und bei 17 Jahren, ich denke mal, dass das vielleicht sogar die Hälfte der Lebenswahrscheinlichkeit zu dieser Zeit, ja, dann hat man ein Netzwerk verloren, was man sein ganzes Leben vorher schon aufgebaut hat. Und so kommt es halt aus meiner Sicht nach und nach immer weiter zur Verdrängung der Frau in gesellschaftlichen Rollen. Und ja, damit hat man einen gewissen Herrschaftsanspruch des Mannes, der sich daraus ableitet, weil Männer auf einmal wesentlich mehr Geld und Kontrolle halt haben, beziehungsweise soziale Macht haben. Und das spiegelt sich auch wieder in solchen genetischen Untersuchungen, die gezeigt haben, dass im Grunde eine bessere Ernährung der Männer vorliegt oder bei Großteilen der Männer vorliegt, anstelle bei Frauen. Dort ran erkennt man ja die soziale Hierarchie, die es zum Beispiel in der Jäger- und Sammlergesellschaft so nicht gegeben hat. Also da hat man genetische Untersuchungen feststellen können, dass Männer und Frauen ungefähr gleich ernährt worden sind. Also da waren keine Differenzunterschiede. Auch das wird in der Dokumentation erwähnt. Und erst später, wo man sesshaft geworden ist, dass man dort Ernährungsunterschiede hat. Erkennen tut man das zum Beispiel daran, dass ja gewisse Kohlenstoffatome zum Beispiel eingelagert werden, wenn man Fleisch isst und überwiegend Kohlenstoff. Und daran kann man erkennen, dass das halt eher noch in einer Gesellschaft halt ist, wo kein Getreide angebaut worden ist. Weil eine pflanzliche Nahrung oder Getreidenahrung hat sehr starken Nitrit- oder Nitratanteil an sich, der auch, also ein Stickstoffanteil, der auch eingelagert wird im Körper. Und das kann man heutzutage nachweisen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass man das erst tun kann. Wie gesagt, diese Dokumentation finde ich sehr, sehr interessant, weil es wirft einen Blick auf diese Entwicklungsgeschichte der Prähistorie hin zur Bronzezeit, wo wir uns ja mit den Sagen im Grunde befassen. Das Interview und die Dokumentation packe ich euch in den Shownotes. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Sage. Dieser ganze Wurf, dass quasi die Frauen die Männer auf Lemnos ja getötet haben oder umgebracht haben, nennt man auch lämnischer Frevel. Und dieser lämnische Frevel besteht im Grunde darin, dass die Einwohner von Lemnos der Aphrodite, also der Liebesgöttin im alten Griechenland, nicht genug gehuldigt hat. Und daraufhin soll Aphrodite den Frauen mit einem ja sehr hässlichen Atem bestückt haben. Und die Männer hätten sich wohl dann so gefürchtet vor ihren Frauen, dass sie quasi ihre Frauen verlassen haben und ja thrakische Frauen sich genommen haben. Und die Frauen waren daraufhin so erzürnt, dass sie die Männer umgebracht hat. Das wird als lämmlicher Frevel beschrieben, ist aber nach meiner Sicht eher wie eine Form der Propaganda gegen Frauen zu verstehen, weil ja die ganze Sage soll eigentlich zeigen, wie hinterhältig Frauen sind und ja, wie abhängig im Grunde auch Frauen von den Männern sind. Also in der ganzen Sage wird halt geschrieben, dass sie im Grunde nicht auf Dauer möglich wäre, diese Insel oder diese Stadt halt selber zu verwalten. Sie wären nicht imstande, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, was übrigens auch eine Falschdarstellung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Sage vielleicht sogar ein Kern Wahrheit dran ist, dass es dort auf Lemnos wirklich eine matriarchale Gesellschaft eventuell gab. Nämlich, was ich sehr interessant finde, auf der Insel befinden sich auch sehr steinzeitliche Funde. Ja, also diese Insel Lemnos, die im Mittelmeer liegt, die war schon wesentlich länger bevölkert als erst von den Griechen. Also da gab es auch genau diese steinzeitlichen Kulturen. Und es könnte sein, dass diese Sage im Kern diesen gesellschaftlichen Wandel aufzeigt, den ich ja am Anfang der Nachbesprechung mal gezeigt habe. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass nicht Aphrodite dafür schuld ist, sondern dass die Kriegshandlung schuld ist, dass Männer dort abgezogen ist. Da gibt es auch ein Erklärungsmodell, dass es im Grunde erst wirklich Kriege gab, als es Ackerbau und Viehzucht gab, also das Land einen gewissen Wert bekommen hat. Und ja, erst wenn ein Land einen gewissen Wert halt hat, weil er ertragreicher ist, macht man sich auch die Mühe, darum zu kämpfen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Männer in der Zeit der Bronzezeit wirklich die Waffenträger waren, weil sie stärker waren, dann würde dort halt dazu beitragen, dass die halt eher gekämpft haben und ja, auf einem Kriegszug verstorben sind. Und dann aus diesem Mangel die Frauen natürlich die Verwaltung selber übernommen haben. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel hatten Frauen eigentlich noch nicht die Rechte, selbst geschäftsfähig zu sein. Aber aufgrund, dass viele Männer aus dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht wiedergekommen sind, weil sie in Gefangenschaft waren, erst da hat man den Frauen das Recht gegeben, zum Beispiel selbstständig Handel zu treiben oder in gewissen Geschäftsbereichen tätig zu werden. Vorher war das undenkbar gewesen, aber die Notlage machte es natürlich dazu, dass Frauen dann diese Rechte bekommen haben von einer Gesellschaft. Dass das natürlich eine total ungerechte Struktur vorher war, darüber brauchen wir nicht reden. Aber natürlich in Notsituationen ist ein Wandel wesentlich einfacher herbeizuführen meistens, als wenn der Status quo eh vorherrscht und gewisse, ja, Hemmungskräfte in der Gesellschaft dagegen wirken. Kommen wir ein bisschen zurück zur Sage. Also alle Männer von Jason lassen sich mit den Frauen ein auf Lemnos. Sie wollen eigentlich auch gar nicht weg, bis auf eine Person, der Herakles oder auch Herkules oft genannt, ja, der widerstrebt dem Ganzen und muss halt Jason und seine Gefährten halt zur Ordnung rufen, dass sie halt das goldene Vlies suchen müssen. Das ist sehr erstaunlich, weil eigentlich ja Jason ausgezogen ist, das goldene Vlies zu sammeln und einem Königreich sein eigenes Erbe anzutreten. Und hier würde er ihm ein Königreich zur Verfügung stellen, ohne dass da wirklich was gemacht worden ist. Das ist natürlich auch alles sehr rollenmäßig halt aufgeladen. Also, dass Frauen sagen, ja, Ackerbau und Viehzucht können wir nicht selber betreiben. Wir brauchen diese Männer, um selber existieren zu können. Da kann man schon sehr stark diese patriarchale Ordnung heraushören, die in der griechischen Gesellschaft halt vorgeherrscht haben. Also Frauen waren nicht allzu viel wert. Sie galten anscheinend in der Mitte der Gesellschaft dort als Wesen, die nicht imstande sind, sich selber zu versorgen und quasi zwangsläufig von den Männern abhängig sind. Und dieses Bild kann ich persönlich nicht zustimmen, ja. Und auch in der Zeit ist es halt eigentlich nicht denkbar, weil, wie gesagt, im alten Ägypten gab es auch weibliche Herrscher. Da müsste man nur ein bisschen über den Tellerrand hineingucken. Aber man merkt halt ganz klar, jedenfalls aus meiner Sicht her, wie stark patriarchal die griechische Gesellschaft damit geordnet ist. Und man kann halt davon ausgehen, dass Frauen halt keinen großen Wert halt haben für die Gesellschaft. Ein Idealbild des anderen, also des männlichen Geschlechtes, spiegelt in dem Fall Herakles da, der uns ja auch noch in den Sagen öfter begegnen wird, der im Grunde ja sich nicht von den Reizen der Frauen bezürzen lässt und so also ein Wagnis hinsteuern lässt, sondern das Ziel völlig vor Augen hat und seine Gefährten zur Ordnung ruft. Und damit endet ja im Grunde auch die Sage, dass alle wieder aufs Schiff steigen und lossegeln. Wenn man mal annimmt, dass die Sage so stimmen sollte, dass die Frauen sich wirklich nicht selbst verwalten können, dann ist die Reaktion der Frauen ja auch ziemlich merkwürdig. Also Herakles würde ja mit seiner Entscheidung, die Leute zurück aufs Schiff zu rufen, die Frauen ja in ihren Untergang stürzen. Und anstelle ihm das irgendwie zu verübeln oder sonst irgendwas, bietet die Herrscherin Jason sogar noch das Königreich an, wenn er sich doch bereit erklären würde, irgendwann zurückzukommen. Das ist ja schon eine sehr komische Haltung aus meiner Sicht. Ich denke, damit habe ich zu der Sage alles gesagt, was mir eingefallen ist. Wie gesagt, Links findet ihr in den Shownotes, falls jemand sich in die ganze Thematik noch vertiefen möchte. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich kann die Sendung Mächtige Männer, unmächtige Frauen von Terra X, eine Sendung, die ich auch in den Shownotes verlinke, wärmstens empfehlen, weil sie da mit vielen Vorurteilen, die wir auf die prähistorische und Bronzezeit und ja auch späteres Mittelalter haben, eher aufräumt und zumindest mal in Frage stellt.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.